Schön, ich freue mich auch, euch wiederzusehen. Genau, also für alle, die gedacht haben, jetzt, wo ist hier das Spielzeug auf der Bühne? Heute gibt's mal kein Spielzeug, weil eigentlich haben wir ja Sonntag und wollten ein bisschen ausruhen, oder? Also zumindest die, die immer mir geholfen haben, hier sonst was aufzubauen, die haben heute ein bisschen Ruhe. Ruhe. Seid ihr in Ruhe in diesen Tag gestartet? Also ich meine so richtig mit einem gemütlichen, ruhigen Frühstück, vielleicht sogar auf der Terrasse noch Zeit zum Joggen gehen und dann auch ganz friedlich im Auto hierher gefahren, kein Streit und noch schön Zeit mit Leuten zu reden. Ihr lacht schon, ne? Entschuldigung, dass ich euch nerve mit solchen Fragen. Meistens ist es anders, oder? Ich meine, die Singles haben es ja da gut, die müssen nur für sich sorgen. Und die älteren Leute, wo keine Kinder mehr im Haus sind, die müssten ja auch in der vollkommenen Ruhe hier jeden Sonntag herkommen, oder? Jetzt weiß ich nicht, wie ich das sagen soll, ich bin selber Single. Ich würde erst mal sagen, es ist doof, weil ich habe niemanden, den ich beschuldigen kann, wenn ich im Stress bin. Und ich komme dann ziemlich schnell dahin, dass der Stress selber gemacht ist. Und das ist wiederum ein Segen eigentlich, ne? Ja, es gibt Faktoren von außen und da sind wir auch herausgefordert, dann mit guter Organisation und manches auch abzustellen und so. Das ist eine Art von Stress, wo man noch was tun kann. Aber kennt ihr auch die Art von Unruhe, die eigentlich von ganz da innen kommt? Und die ist nicht so leicht abzustellen. Da kannst du nicht sagen, ab heute wird alles anders, oder? Und ich kenne sogar alte Leute, die eigentlich unter großer Einsamkeit leiden und gleichzeitig nicht zur Ruhe kommen. Kennt ihr das? Oder kennt ihr vielleicht das auch von euch selber, gerade im Urlaub? Ja? Willst du dich schön zur Ruhe setzen? Und dann kommst du einfach innerlich nicht zur Ruhe. Dann steht all das auf, was du eigentlich nicht denken wolltest. Mich beschäftigt das Thema schon länger, weil Gott seit einiger Zeit an meinem Herzen dran ist, an Themen, wo immer wieder was an die Oberfläche kommt, was mit diesem Thema Ruhe oder innere Unruhe zu tun hat oder diese Treiber. Und ich bin in diesem Zusammenhang auf drei Kapitel im Hebräerbrief gestoßen, die sich genau damit beschäftigen. Ganze drei Kapitel. Keine Angst, die lese ich euch jetzt nicht vor. Und das Thema ist auch viel zu groß. Ich werde jetzt bloß mal so die großen Eckpunkte, die großen Linien mit euch gehen und mal schauen, wo ist die Kernaussage. Ich habe mitgekriegt, ihr geht oft diesen Weg von ganz am Anfang. Wo kommen wir denn her? Und was ist dann passiert? Was ist die Entwicklung und wo geht's hin? Aber ich finde es ganz wichtig, dass wir in diese große Geschichte uns einordnen können. Weil wer nicht weiß, wo er herkommt und nicht weiß, wo er hingeht, der weiß auch nicht richtig, warum muss ich heute welche Entscheidung treffen, oder? Mir hilft es ganz sehr, mich in diesem großen Ding zu sehen. Und der Hebräerbrief zeigt auch diese große Geschichte auf. Es geht in diesen drei Kapiteln immer wieder um eine Parallele zwischen dem, was das Volk Israel erlebt hat, als sie damals ausgezogen sind aus Ägypten. Ja, diese erste Generation Sklaven gewesen und dann die Riesenerlösung erlebt und dann die Zeit in der Wüste und eigentlich sollte ja dann das eigene Erbteil einnehmen, das Ziel sein. Und was haben sie auf dem Weg erlebt? Und der Hebräerbrief setzt dann das parallel zu den Leuten, die dann jetzt diesen Brief lesen und er sagt, ihr seid genau in solcher Position. Ihr seid auch erlöst worden von etwas. Nicht von Mose, sondern durch Jesus. Und bei euch geht's jetzt auch drum, ob ihr jetzt zur Ruhe kommt in dem, was Gott für euch hat. Also wir sind erlöst von etwas, aber auch zu etwas. Und es gibt offensichtlich Leute, die starten, die ziehen aus von etwas und kommen nirgends an. So zum Beispiel beim Volk Israel damals. Also das ist das große Thema hier. Und mir ist aufgefallen, dass es immer wieder gesagt wird, nicht irgendeine Ruhe, sondern immer wieder heißt es seine Ruhe oder wenn Gott selber redet, meine Ruhe. Also es geht nicht nur um etwas so wie im Liegestuhl liegen und es ist gerade ganz still, sondern da muss es um eine Qualität von Ruhe geben, die er selber hat oder ist. Und das, finde ich, ist unser Anfangspunkt. Gott selber ist Ruhe. Genau, da kannst du mal weiterklicken. Freude und Genuss habe ich hier drin geschrieben. Das ist doch, ja, das ist Ruhe. Gott ist zufrieden. Gott braucht nicht noch das und das und das. Gott ist souverän und gelassen. Auch das ist eine Ruhe. Er wird nicht aus der Bahn geworfen, wenn irgendwas passiert, sondern er steht drüber. Er ist weise, stark und überlegen. Das ist sein Regieren auch aus vollkommener Ruhe heraus. Und er ist die Quelle. Er hat nicht nur genug, sondern er ist auch so reich, dass er geben kann. Er hat Leben in Fülle. Er ist Leben in Fülle. Vollkommen ohne Mangel. Spürt ihr ein bisschen? Das sind jetzt nur ein paar Worte, die seine Ruhe beschreiben. Das ist er. Und jetzt im Schöpfungsbericht steht ja, dass Gott am siebten Tag geruht hat. Aber war er denn vorher im Stress? Wir, die wir so Arbeit kennen als, jetzt muss ich mich ausruhen, wir verstehen Ruhe so, dass jetzt brauche ich endlich mal eine Ruhepause. Aber hat Gott das gebraucht? Ich glaube, dass auch sein Arbeiten total in der Ruhe war. Das war kreativ sein. Er hat gemacht, was ihm Spaß macht. Er hat all seine Ideen umgesetzt, aus großer innerer Ruhe heraus. Merkt ihr, Ruhe heißt nicht still sein und nichts tun. Ihr wisst jetzt, was ich meine, ja? Ruhe ist so eine Grundvoraussetzung, in der wir tun können. Und selbst sein Kämpfen und Siegen. Ja, Gott ist auch manchmal sehr gewaltig, aber auch dabei bleibt er in dieser Ruhe. Und dann macht er mit dem siebten Schöpfungstag nochmal was anderes. Ich habe so, je länger ich mich damit beschäftige, umso mehr habe ich das Gefühl, Gott hat nicht mit Ende Tag 6 aufgehört, irgendwas zu schaffen, sondern an dem siebten Tag hat er irgendwie seinen Fokus auf was anderes gelenkt. Und er hat jetzt von unserem Thema her, er hat die Ruhe zu einem Teil seiner Schöpfung gemacht. Seine eigene Ruhe hat er in seine Schöpfung eingebaut und wie zur Atmosphäre für unser Leben. Ist das nicht schön? Das heißt, er hat uns hineingeschaffen in diese Ruhe. Und Schabbat, das wäre dieser siebte Tag, bedeutet von seiner Grundbedeutung, also das Wort von Ruhen, was da steht, heißt Shabbat, also ein Verb, was ähnlich klingt wie Shabbat. Und das heißt aufhören mit etwas, ablassen von etwas. Das heißt nicht, ich kann nicht mehr, sondern das heißt, ich höre mit dem jetzt auf und mache jetzt was anderes. Also Gott hat aufgehört, kreative Dinge hervorzubringen und hat sich etwas anderem zugewandt. Und hat er das nicht in uns allen so angelegt? Wir haben Zeiten des Wachens und Zeiten des Schlafens. Wir haben Tag und Nacht zum Beispiel. Er hat uns Zeiten zum Arbeiten, auch zum Kreativsein gegeben. Und er hat uns Zeiten zum Ruhen gegeben. Und so ist die ganze Schöpfung ausgerichtet, oder? Eine schöne Balance. Also hier geht es auch um Ruhen, indem man nicht von irgendetwas zu viel hat, sondern indem man in dieser Balance lebt. Das finde ich auch einen schönen Aspekt, um den es jetzt heute nicht ganz speziell geht, aber das ist eins dieser Punkte von diesem besonderen Tag, den er geschaffen hat. Aber jetzt für uns hat er seine eigene Ruhe wie zum Wohnhaus gemacht, in dem wir unser Leben eigentlich führen dürften. Das heißt, stell dir mal vor, es wäre nichts kaputt in unserer Welt und nichts kaputt in deinem Leben. Wir sind hineingeschaffen in seine Ruhe. Das heißt, wir sind auch für Freude und Genuss gemacht. Wir sind auch gemacht, vollkommen zufrieden zu sein, weil da fehlt nichts. Weil seine Fülle ist da für uns und wir können einfach trinken, essen, uns bedienen an allem, was sein Vaterhaus bietet. Und in seiner Souveränität können auch wir total gelassen sein. Er weiß ja, wo es lang geht. Ich muss nicht alles verstehen. Und weil er weise und stark und überlegen ist, kann auch ich mit ihm weise Entscheidungen treffen, gut regieren in dem Bereich, wo ich gesetzt bin. Stellt euch mal vor, wenn so unser Leben weitergegangen wäre, wäre das nicht schön? In diese Ruhe hinein bist du geschaffen. Und ich glaube, weil wir alle so eine Sehnsucht nach Ruhe haben, ich kenne da niemanden, der das nicht hätte. Ich glaube, das ist so ein Überbleibsel von unserer eigentlichen Schöpfungsordnung, oder? Das ist das, wozu du gemacht bist. Da hast du ein Gen in dir. Vielleicht klickst du mal eine weiter. Es gibt im Hebräer, das müssen wir noch angucken. Das ist eine Zeichnung, die habe ich mal während einer Predigt gemacht. Manchmal muss ich was tun, um gut zuhören zu können. Und ich hatte einfach einen roten Stift dabei und habe losgelegt. Ich habe hier versucht, zwei Kreise zu malen, und zwar den Vater und den Sohn. Ja, rechts, das soll der Vater sein und links der Sohn. Und was ich da hebräisch außenrum geschrieben habe, das ist, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Und dann weiter unten, unser Vater. Was steht da noch? Papa, Vater aller Vaterschaft. Und dann hier bei Gott, ich bin der ich bin. Jahwe, ich bin für dich da, ich bin für euch da. Und was mir besonders auf dem Herzen lag, ich habe uns alle in diesen Kreis der Sohnschaft mit hineingemalt. Seht ihr das? Also dieser Kreis, wo praktisch Jesus zu Ende geht, so, da sind wir alle mit drin. Wir sind in diese Schnittmenge zwischen Vater und Sohn hineingeschaffen. Das ist mir so kostbar geworden. Jesus oder der Sohn und der Vater in dieser tiefen Gemeinschaft, das ist ja auch so ein Ruhebild, oder? Und mitten da hinein sind wir gemacht. Das heißt, wir nehmen teil von unserem Ursprung her schon an allem, was zwischen Vater und Sohn läuft. Deswegen kann Jesus sagen, genauso wie der Vater mich liebt, liebt er euch. Wenn der Vater den Sohn umarmt, muss er uns alle mit umarmen. Für mich ist das ein schönes Bild für das, wie wir eigentlich gemacht sind, in diese Abhängigkeit hinein. Wir sind nicht irgendwo da draußen ins Universum gesetzt und jeder muss seinen eigenen Weg finden, sondern wir sind in den Sohn hineingeschaffen. Das ist ein Bild von Abhängigkeit, oder? Löst das Wort Abhängigkeit in dir was Schönes aus oder macht es, oh? Beides irgendwie, oder? Aber könnt ihr hier an diesem Bild oder auch in dem, was wir bis jetzt schon angeguckt haben, könnt ihr sehen, dass diese ursprüngliche Abhängigkeit ein wunderschöner Lebensraum ist, von dem aus alles möglich ist? An diese Quelle, in dieses Zuhause hinein sind wir geschaffen. Und jetzt sind wir natürlich, vielleicht das noch, ich habe jetzt gesagt, das Wort Ruhe, das Wort Shabbat oder auch das Wort Shalom, die drücken alle dasselbe aus. Ja, es geht in der ganzen Bibel immer wieder um dieses Zurückzukommen in diese Abhängigkeit, für die wir eigentlich geschaffen sind. Und da ist Ruhe. Da ist Shalom. Wie wenn Gott sagt, ihr seid für meine Gegenwart, für meine entspannte Ruhe gemacht, für kreativ sein, aus mir heraus, gemeinsam mit mir, und für überströmende Lebensfreude bei allem aus dem vertrauten Du mit mir heraus. Und das ist die Basis fürs Leben. Und an Jesus sehen wir, auf dieser Basis hat er sein ganzes Leben auch auf der Erde geführt. Er ist in diesem drin geblieben, auch unter menschlichen Umständen. Und alles Aktivsein kam aus dem heraus. Ja, könnt ihr das sehen? Für uns leider ging es anders weiter. Klicken wir mal weiter. Das Bild hier ist auch nochmal für mich so ein schönes Bild, das habe ich, glaube ich, schon mal bei euch da gehabt, ne? Diese zwei Kreise, wir sind dieses kleine grüne Teil, ist jetzt ein bisschen klein, oder? Könnt ihr es lesen? Der untere Teil, der beschreibt diese kindliche Abhängigkeit und der obere Teil steht für Gott, für seine ganzen Ressourcen. Und ich habe dazu die beiden Worte geschrieben, die mir ganz besonders wichtig sind. Rachum auf Hebräisch ist das Wort für Barmherzigkeit, aber das ist auch ein Wort, was ausdrückt, dass Gott seine ganze Fülle, alles, was er ist, zur Verfügung stellt. Und deswegen kann ich als das kleine, abhängige Teil mich da andocken. Und gemeinsam ergibt es Shalom. Gemeinsam ergibt es was Ganzes, Rundes, Vollkommenes. Dazu sind wir gemacht. Ja, auf Deutsch sind die Worte für Abhängigkeit nicht ganz so schön. Arm, elend, demütig, klingt nicht so toll in unserer Sprache. Aber im Hebräischen schwingen da sehr schöne Dinge mit. Manchmal wird es schon verwendet für Leute, denen es gerade nicht gut geht oder die wirklich arm sind. Aber ganz oft wird dieses Wort verwendet für Leute, die eben in dieser kindlich vertrauensvollen Abhängigkeit von Gott leben. Und dann stehen oft ganz große Verheißungen daneben. Also das ist unsere Position. Und wenn wir in der landen und wieder hineinwachsen, dann kann das Leben aufblühen. So, jetzt machen wir weiter. Das ist ein Vers aus diesen Hebräer Kapiteln. Es ist eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes, also diese göttliche Ruhe. Und wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht von seinen Werken wie Gott von den seinen. Das finde ich einen der zentralen Punkte oder Verse in diesen drei Kapiteln. Wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, wie so ein Markenzeichen, der ruht von seinen Werken so wie Gott von den seinen. Aber heißt das, dass er dann gar nichts mehr macht? Nee, an Jesus haben wir gesehen, da kann man sehr aktiv sein, aber trotzdem in dieser Ruhe sein. Okay, jetzt gucken wir mal, wie es bei uns selber weitergegangen ist. Das wäre Folie 11. Mach mal einfach weiter. Wir sind leider aus dieser Ruhe rausgefallen. Es kam damals Misstrauen zwischen Gott und uns. Und dieses, jetzt im Bild, dieses kleine grüne Teil hat sich verabschiedet von dem großen blauen und hat gesagt, ich probiere selber. Kennt ihr das bei den Kindern? Selber machen. Ja? Selber anziehen. Schaffe ich schon alleine. Das ist gut in unserer Entwicklung. Wenn Kinder nie an den Punkt kommen, dann ist was falsch. Wenn du mit 13 noch die Schuhe zugebunden bekommst, dann, ja. Aber in unserer Beziehung zu Gott ist da was ganz Grundsätzliches kaputt gegangen. Weil losgelöst von dieser Quelle, von dieser Abhängigkeit, haben wir auf einmal selber uns kümmern müssen. Selber uns schützen müssen. Selber entscheiden müssen. Merkt ihr beim Drandenken schon, wie da Unruhe kommt? Also bei mir spüre ich schon, ich muss selber sorgen, ich muss selber gucken, wie ich klarkomme, ich muss selber für mich kämpfen, selber stark sein, mich ängstigen, ja. Auf diese Weise ist unser Kinderherz kaputt gegangen. Später im Hesekiel sagt mal Gott, wir haben inzwischen ein Herz aus Stein bekommen. Und das, was Jesus uns bringen will im neuen Bund, ist, uns dieses ursprüngliche Herz, das vertrauen kann, wieder zurückzugeben und auch diesen Geist Gottes, den wir auch hatten, wieder zurückzugeben, so dass wir wieder mit ihm in einem Fluss sein können. Aber hier das, was ihr hier seht, das ist eigentlich dieses, ich mache das alleine. Und was wir nicht gemerkt haben, wir haben uns an eine neue Quelle dabei gebunden. Der gesagt hat, hier gibt's doch viel auszuprobieren und du bist doch auch wer und du kannst es doch alleine, der hat uns nicht verraten, dass wir dabei in Gefangenschaft geraten. Kennt ihr das? Ja? Da hast du gedacht, jetzt gibt's die große Freiheit und dann, ach du liebe Zeit. Und der ist ein Treiber. Ich kenne den Treiber. Kannst du mal kommen mit diesem Stecken des Treibers? Was sagt denn der?
Du schaffst das so oder so nicht. Was soll das? Du bist falsch. Und wieder hast du alles verkehrt gemacht. Und Angst ist das, was du brauchst. Ja. Und weißt du was noch? Du bist ein Loser. Du kannst nix. Hast du wieder nicht geschafft. Wird nix mehr mit dir. Aus dir wird gar nix. Kriegst nichts hin. Vergiss es doch einfach. Versuch's doch gar nicht erstmal.
Ich werde
Nein, du bist klein. Du bist klein, nix. Zu nichts bist du gebrauchen. Was willst du eigentlich? Hast du so oft versucht und du wirst es niemals hinkriegen. Und du solltest mal was anderes ausprobieren. Ich hätte da was für dich, was richtig Gutes. Was? Gott kannst du vergessen, aber es gibt was viel Besseres für dich. Schöne Sachen. Du solltest mal Sex ausprobieren, ganz alleine und mit vielen anderen. Und so weiter. Ich habe gute Dinge für dich. Wollen wir weitermachen oder lassen wir es lieber? Also ihr merkt, in welche Richtung das geht.
Ja. Ich habe Joe noch nie so erlebt. Aber ich glaube, der kennt den Treiber auch. Sonst hättest du nicht so präzise sagen können, wie der redet, oder? Kennt ihr diese Stimme? Und du hast es klasse gemacht. Auf der einen Seite fängt er an, hier so los und mach jetzt und streng dich an. Und wenn du nicht noch mehr, dann wird da nichts. Und dann kommst du ganz schnell an den Punkt, wo du merkst, das schaffst du nicht. Und dann kippt er um ins Gegenteil und sagt, ja, aus dir wird ja nie was. Weil du so bist, wie du bist, kannst du das ganze Ding vergessen. Und du bist das Problem hier und Hoffnungslosigkeit. Und dann, um aus der Hoffnungslosigkeit wieder herauszukommen, wirst du wieder angetrieben. Ja, ihr nickt. Ich freue mich. Ihr wisst, wo ich bin, ja? Genau, da sind wir doch alle, oder? Betrifft das nicht uns alle? Das ist unser Zustand in der Welt, seit wir gemeinsam aus dieser Ruhe rausgekippt sind. Und wer lange genug in diesem Netz gezappelt hat, der kann bis dahin kommen, dass er körperlich und psychisch ein Wrack ist. Ich habe vor 10 Jahren eine Phase von Burnout gehabt. Die war nicht ausgelöst, weil ich viel zu viel gearbeitet habe, sondern die hat diese ganze Unruhe als Hintergrund gehabt. Und der war ich überhaupt noch nicht auf die Spur gekommen. Ja, also innen war noch mehr und anstrengend und so. Und jetzt erst seitdem Gott eigentlich seit 10 Jahren Schicht für Schicht mein Herz zum Leben lockt, merke ich, wie viel und wie tief diese Strukturen dieses Treibers in mir drin verankert sind. Und die fingen scheinbar schon ganz früh an. Da war so eine Stimme, die gesagt hat, du bist hier ganz alleine, dir wird keiner helfen. Und wenn du nicht selber stark bist, dann kannst du das Leben vergessen. Und in mir war etwas, ich muss es schaffen, ich muss stark sein. Und es ist so schwer, das loszulassen, weil das ist so tief, da kommst du mit deinem Willen gar nicht gleich ran. Da muss Gott wirklich Schicht für Schicht abtragen. Und ich merke schon, ihr nickt immer wieder, ihr kennt das, ja? Ja, du kennst den Treiber auch. Also es geht nicht nur um uns alle, es geht nicht nur um so eine Situation wie Israel aus der Sklaverei, sondern es geht auch um unser eigenes Leben. Und ich merke, ganz viel sind so Festlegungen, wo wir auf die Lügen des Feindes reagiert haben, die sind der Ursprung, dass so eine Unruhe in uns etabliert wurde. Und dass wir dieses Ich muss selber daraus entwickelt haben. Und es ist oft so subtil, es ist oft so tief, dass Gott uns erst dahin bringen muss, das zu erkennen. Und ich lade euch ein, lasst uns Gott erlauben, uns diese Dinge zu offenbaren. Weil dann kann was durchbrechen, dann kann wieder diese Ruhe, dieses in ihm geerdet sein, an ihn gebunden sein, ganz tief da etabliert werden. Aber meine Erfahrung ist, dass das wirklich auch in jedem Bereich meines Herzens irgendwie einzeln buchstabiert werden muss. Das kann ich nicht einmal pauschal für mein ganzes Leben machen. Und ich glaube, das betrifft nicht nur solche Situationen, wo wir eben wie ich damals im Burnout, wo dann gar nichts mehr geht, sondern irgendwie betrifft es uns alle, oder? Und in der Bibel finde ich auch zum Beispiel diese Themen Heiligung, Jüngerschaft, die haben alle damit was zu tun, wieder hineinzuwachsen in unser ursprüngliches Sein. Und jetzt gucken wir uns mal Gottes Wiederherstellungswege an. Das wäre die Folie 13. Wir gucken uns erstmal an, was Gott bei Israel getan hat. Da sind wir nochmal im Hebräerbrief. Dann gucken wir uns kurz Jesus an und dann gucken wir, wie wir von Jesus wieder diese Sohnschaft lernen können. Also, die erste Generation von denen, die damals ausgezogen sind aus Ägypten. Das bewegt mich. Die, also nicht diese Leute, aber Israel als Ganzes, die waren 430 Jahre in Sklaverei. Das ist echt lang. Und jetzt Israel ist ja wie so ein Prototyp für uns alle. Gott hat mit Israel als etwas angefangen, wie so ein Modell, was er für uns alle gemeint hat. Kann das sein, dass Gott an diesem Volk, wie exemplarisch, prophetisch, dieses Versklavtsein richtig gezeigt hat? Die waren wirklich echt Sklaven in Ägypten, ja? Kann es sein, dass wir an ihnen sehen sollen, was Sklaverei ist, wie wir alle versklavt sind an der Stelle? Das zeigt uns unseren Zustand. Und auch, dass wir nicht alleine uns erlösen können. Aber mit dem, was Gott dann tut, das gibt uns doch auch Hoffnung, oder? Seid ihr nicht auch schon ermutigt worden durch das, was an Erlösung von Ägypten passiert ist? Und dann geht's weiter. Dann sind sie ausgezogen. Und diese erste Generation hat eine starke Erlösung erlebt, aber sie sind nie angekommen. Machen wir diese nächste Tabelle. Sklaven in Ägypten, Befreiungswunder erlebt. Sie haben damals auch das Blut eines Lammes an die Türen streichen müssen. Da merkt ihr schon, da gibt's viele Parallelen zu uns. Und sie haben dann in der Freiheit in der Wüste einen Bund mit Gott geschlossen. Bund ist wieder Abhängigkeit, oder? Sich wieder binden an die richtige Quelle. Machen wir mal die Gegenüberstellung zu uns. Wir alle, das wäre die Parallele, wir waren versklavt oder ja, unter Satan, unter den Tod. Und auch an uns hat Gott Befreiungswunder getan. Diesmal nicht durch Mose, sondern durch Jesus. Und er ist selber das Lamm geworden, dessen Blut uns befreit hat. Und auch wir sind in einen neuen Bund eingetreten. Wir haben uns auch neu an Gott gebunden. Das ist die Position, auf der der Hebräerbrief schreibt. Er sagt zu den Empfängern des Briefes, genau das ist mit euch auch passiert. So, und jetzt kommt es ganz drauf an, wie wir da von da aus weitermachen. Kommen wir in das hinein, für das wir eigentlich gemacht sind, oder bleiben wir hier stehen? Oh, meine Folie weiter. Diese erste Generation, die hat Gott immer wieder gelockt und herausgefordert mit verschiedenen Erlebnissen, Übungen, in denen sie Vertrauen lernen sollten. Und dann irgendwann sagt Gott, ihr seid permanent im Misstrauen gegen mich geblieben. Ihr seid in einem Herzenszustand geblieben, in dem ich euch das Erbe nicht anvertrauen kann. Denn wenn ihr jetzt in eurem eigenen Land so weitermacht, das wäre eine Katastrophe. Und so hat Gott dieser ersten Generation gar nicht das geben können, wozu sie eigentlich gemacht waren. Boah, das ist bitter, oder? Und trotzdem hat er ihnen mittendrin was sehr Schönes gegeben. Er hat ihnen noch den Schabbat gegeben als Tag. Er hat ihnen auch alle 7 Jahre ein ganzes Jahr von Ruhe gegeben, wo die Felder ausruhen dürfen. Und er hat ihnen alle 50 Jahre noch ein extra Ruhejahr gegeben. Merkt ihr, dass da immer wieder dasselbe Prinzip kommt? Und alle diese Sachen locken zum Vertrauen, weil du, wenn du ein Jahr lang nichts säst und nichts erntest, dann musst du echt vertrauen, dass Gott versorgt. Und auch schon mit diesem einen Tag. Die haben ja in der Wüste Manna gesammelt, wisst ihr noch? Jeden Tag gesammelt, was sie zu essen konnten. Und am Schabbat war nichts draußen. Das heißt, sie mussten vertrauen, dass das, was sie am Freitag sammeln können, reicht. Und es hat immer gereicht. So, seht ihr, dass Gott trotzdem immer wieder die Herzen gelockt hat? Findet ihr euch da auch wieder? Gott gibt uns immer wieder Herausforderungen, an denen wir dieses Vertrauen, dieses Binden an ihn, diese Abhängigkeit wieder lernen können. Und dann die zweite Generation, also die Kinder, die damals mit ausgezogen sind, die haben es ein bisschen besser gepackt. Die sind ein bisschen mehr in dieses Vertrauen hineingewachsen. Und mit denen konnte Josua dann ins Land gehen. Aber im Hebräerbrief steht, selbst die haben nicht die eigentliche Ruhe erreicht. Die haben nur so ein Stück Ruhe erreicht, eben ins Land zu kommen. Und dann wird im Hebräerbrief ein Psalm zitiert und da in diesem Psalm heißt es, wenn ihr doch heute auf meine Stimme hören wolltet, verstockt euer Herz nicht, wie in Meriba geschah und in Massa in der Wüste. Das sind zwei Orte, die heißen Rebellion und Versuchung. Also genau diese Orte, wo das passiert ist. Wo mich eure Väter versuchten und prüften und hatten doch mein Werk gesehen. 40 Jahre war mir dieses Volk zuwider. Also nicht zuwider im Sinne, ich mag die nicht mehr, sondern gegen mich. Haben rebelliert gegen mich. So dass ich sprach, es sind Leute, deren Herz immer den Irrweg will und die meine Wege nicht lernen wollen. So dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Das klingt hart, oder? Also Gott hatte eigentlich eine Qualität von Ruhe für sie, diese ursprüngliche, für die wir gemacht sind. Und weder die erste noch die zweite Generation hat diese Qualität von Ruhe erreicht. Und das ins Land kommen war nur ein Bruchteil von diesem zur Ruhe kommen. Und ich finde das interessant, auch bei uns sind die Wege, die Gott mit uns geht, um uns wieder in diese Ruhe, in diese Abhängigkeit von ihm zu bringen, die sind meistens geknüpft an konkrete Situationen. Bei denen ging es darum, aus der Sklaverei wieder nach Hause in ihr Land zu kommen. Bei dir geht's vielleicht darum, endlich eine Arbeitsstelle zu finden oder aus einer unguten Situation unter Kollegen wieder rauszukommen oder irgendwas in der Familie klären zu können. Ja, irgendwo muss konkret wieder Ruhe landen. Aber ich glaube, das sind die Situationen, in denen Gott uns Tieferes lehren will, in denen nicht nur diese eine Lösung angepeilt wird, sondern in denen in unserem Herz was passieren soll. Und ich glaube, deswegen gibt's manchmal nicht diese schnellen Lösungen, so ein Gebet und morgen ist schon alles okay, sondern deswegen geht Gott mit uns manchmal in Weg, auf dem in uns etwas wachsen kann. Ich denke, das ist liebevoll. Und dann kommt schon auch die Lösung, aber dann dabei ist, was in unserem Herzen passiert. Jetzt machen wir einen kleinen Sprung. Gott bietet diese Ruhe immer noch an, heißt es im Hebräerbrief. Und da geht's um heute. Das heißt immer wieder heute, wenn ihr seine Stimme hört. Also heute, hier, im Jetzt, kann ich Entscheidungen treffen. Jetzt, hier, kann ich Wege, Schritte in diese Ruhe hineingehen. Klickst du mal weiter? Und immer wieder finden wir in diesen Hebräerkapiteln solche Verse wie dieses. Lasst uns mit Furcht, also auch mit Ehrfurcht, lasst uns das nicht leicht nehmen. Darauf achten, dass keiner von euch zurückbleibt, solange die Verheißung noch besteht, dass wir zu seiner Ruhe kommen. Denn es ist auch uns verkündigt wie jenen, also denen damals in der Wüste, aber das Wort der Predigt half ihnen nichts, weil sie nicht glaubten, als sie es hörten. Das heißt, es ist von uns ein aktiver Schritt gefordert. Etwas, wo wir in unserer eigenen Verantwortung mitmachen sollen. Jetzt gucken wir ganz kurz noch Jesus an. Springst du mal zu Folie 22. Jesus hat vollkommen in dieser Abhängigkeit von Gott gelebt. Er ist dann nicht rausgegangen. Das heißt, in Jesus haben wir Menschen vor Augen gesehen, wie sich in Leben, in dieser Abhängigkeit von Gott anfühlt, also wie das praktisch geht, in menschlichen Bedingungen zu leben, in der Abhängigkeit von Gott. Und Jesus hat, indem er das gelebt hat, nicht nur ein Vorbild hinterlassen, sondern er hat in dem auch dieses ganze System von Sklaverei unter Satan zerbrochen. Am Kreuz ist diese Herrschaft dieses Treibers zerbrochen worden. Und ich habe gedacht, wir machen das jetzt mal für euch alle, dass ihr wirklich diesen Knack hört. Jesus hat grundsätzlich über uns diesen Treiber zerbrochen. Das heißt nicht, dass wir den in unserem Leben jetzt automatisch gar nicht mehr haben. Da gibt's jetzt noch ein paar Schritte für uns zu tun, aber es ist grundsätzlich was passiert. Das Stecken des Treibers ist zerbrochen. Das heißt, auf dieser Grundlage können wir jetzt auch weitergehen. Ja, wir machen mal noch weiter. Genau, das Stecken des Treibers ist zerbrochen. Und jetzt kommt noch eine Tabelle, wo das gegenübersteht. Warte, wo war das? 26. Ja, auf dieser Grundlage, weil dieser Stecken des Treibers zerbrochen ist, deswegen kann ich auch mit Jesus diesen Treiber in mir entlarven und die Verträge mit ihm kündigen. Was hat er immer zu mir gesagt? Du schaffst das nicht. Oder du bist ein Loser. Oder du bist sowieso hier ganz alleine und du musst selber stark sein. Das sind Lügen des Feindes. Und wenn Jesus mich da hinanführt, und das hat er in meinem Leben in den letzten Monaten vielfach getan, dass ich diese tiefen Überzeugungen in mir entdecken musste und auch loslassen musste, was ich da immer angelernt habe, wie ich überlebt habe bis jetzt, wie ich selber stark gewesen bin. Das fühlt sich nicht gut an. Das fühlt sich irgendwie wie, jetzt werde ich ganz schwach, ja? Ich habe alles loslassen müssen, immer wieder, in jedem Thema, um wieder an diesen einen schmalen Punkt zu kommen. Nur du. Ich hänge mich an dich. Ich glaube, was du mir sagst. Und dahinter tut sich das Leben wieder auf. Kennt ihr das? Das fühlt sich nicht gut an, aber das ist der Weg zum Leben. Diesen Treiber zu entlarven. Und ich lade euch ein, ladet ihr Gott in euer Leben ein, dass er diese Treiberstrukturen entlarven darf. Da kommt Freiheit. Was habe ich noch geschrieben? Wir sind gerecht gemacht in Jesus. Was der über mich sagt, dass ich ein Loser bin und dass ich sowieso wieder alles versemmelt habe, mag sein, aber ich bin angenehm vor Gott. Ich darf in seiner Gegenwart sein. Und das ist die Grundvoraussetzung, dass ich mich ändern kann. Und dass ich Schritte gehen kann. Nicht aus Verdammnis heraus. Gott klagt mich nicht an. Und dann hat Jesus mit diesem Zerbrechen dieses Steckens, mit dem Sieg über Satan, hat er uns das neue, das ursprüngliche, alte Kinderherz wieder eingepflanzt. Er hat uns wieder dieses vertrauen könnende Herz gegeben, wieder seinen Geist gegeben. Das heißt, er hat uns wieder mit hineingenommen in diese Sohnschaft. Jesus in mir. Das heißt, ich darf mit Jesus zusammen von ihm lernen, wie es ist, Sohn, als Tochter zu leben. Jesus nimmt mich praktisch mit hinein in sein eigenes Sohnsein. Das ist ein Lernprozess. Ja, das ist die Grundlage, dass das Ding zerbrochen ist. Aber jetzt geht's drum, dass wir Schritte lernen, wieder in diese Ruhe, in dieses abhängige Leben von ihm hineinzuwachsen. Seid ihr dabei? Ja? Gut. Klicken wir nochmal weiter. Und das geht nur heute. Jeden Tag neu. Ein Ja, ein grundsätzliches Ja in dieser kindlichen Abhängigkeit von Gott zu leben. Ein Ja dazu, dass er diese Dinge in uns entlarven darf, die Unruhe bringen, die Selbstständigkeit, Unabhängigkeit von Gott bringen, diese Verträge zu lösen und mich neu an Gott zu binden, im Heute. Und dass wir wie in den Sohn hineinschlüpfen. Machen wir noch einen weiter? Jesus sagt was ganz Ähnliches in diesem Bild mit dem Joch. Als ich mal darüber gesprochen habe, ist ein Landwirt zu mir gekommen und hat gesagt, er hat als Kind noch mit dieser Art von Joch mit seinem Vater zusammengearbeitet. In unseren Ohren klingt Joch oft nicht gut. Aber Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch. Mein Joch, das muss dann was Gutes sein, oder? Und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Später diese Worte strömen auch Ruhe aus. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und dieser Landwirt hat mir erklärt, so kleine, junge Kühe oder heißen die auch schon Ochsen, die Männer? Keine Ahnung. Also so ein Kleiner, der noch nicht gelernt hat, wie man eine gerade Furche zieht, der noch nicht weiß, wie es nach links und rechts geht, der wird mit dem großen Erfahrenen zusammengespannt. Und dann geht es darum, dass er von dem Großen lernt, wie man da läuft. Der kann nicht down nach links, wenn der andere nach rechts will, ja? Du lernst in einem Joch mit dem anderen zu laufen. Und das ist doch ein ähnliches Bild wie das, was ich mit diesen Puzzleteilen gezeigt habe, oder? Wir lernen wieder Abhängigkeit. Jesus sagt, mein Joch, also ich bin mit dir zusammengespannt. Kommst du neben, ich bin der große Starke und du bist die kleine Schwache, lernst du von mir, mit mir zusammenzulaufen. Und dann kommt Ruhe rein. Und dann lernen wir wieder in diesen Wegen zu laufen, für die wir eigentlich gemacht sind. Okay, noch ein weiter. Hier haben wir beide nochmal. Und das lassen wir jetzt einfach stehen. Also wir haben gesagt, die Ruhe, er hat ihren Ursprung in Gott. Er ist die Ruhe. Und für diese Ruhe sind wir gemacht. Das ist unser Erbe. Das ist die Art, wie wir auch wieder leben werden. In alle Ewigkeit. Und wir sind da rausgefallen. Wir haben gesagt, selber machen. Wir haben diese Abhängigkeit gekündigt. Und jede Unruhe in uns hat irgendwo ihren Ursprung von dieser verlorenen Abhängigkeit, von diesem Ich selber. Ich muss irgendwie selber stark sein. Das heißt, Gott ist dabei, wiederherzustellen, um uns wieder in diese gute Abhängigkeit von sich zurückzubringen. Und es ist Leben. Ich würde euch gerne einladen, dass wir jetzt noch persönlich darauf antworten. Ich habe diese beiden, diese Puzzleteile hier zweimal da. Und ich würde sagen, wir legen diesen zerbrochenen Stecken da vorne vors Kreuz und dann in so einen großen Schritt entfernt haben wir zweimal so ein Teil, was für Abhängigkeit steht. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt beim Lied ganz bewusst diesen Schritt tun, aus diesem Treiber herauszutreten, wieder ganz bewusst in diese Abhängigkeit von Gott und ihm erlauben, dass er euch auf so einen Lernweg mitnimmt. Weil das ist Leben. Das ist, wofür wir gemacht sind.